Ja, schönen guten Abend. Das war nicht die Person, um die es heute gehen soll. Das war die Einstimmung dafür. Ich will gar nicht lang drum herumreden, sondern vorlesen. Und wenn es geht, zweites Buch Mose, Kapitel 2. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind. Und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Liebe Freunde, heute ist ein besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob das jemand bewusst ist, ob jemand heute mal im Laufe des Tages dran gedacht hat oder erinnert wurde. Heute ist der letzte Festtag der Weihnachtszeit. Ja, hat jemand dran gedacht? Lichtmess im Volksmund genannt. Im Erzgebirge werden die Weihnachtssachen heute Abend oder morgen weggeräumt. Aber die Weihnachtsgeschichte geht ja noch weiter. Sie erzählt dann davon, dass Jesus natürlich in der Weihnachtsgeschichte verfolgt worden ist von dem König Herodes und dass Jesus als das einzige Baby seiner Generation in Bethlehem von den Mordplänen des Königs errettet wurde, dass seine Eltern mit ihm nach Ägypten fliehen und während alle anderen Kinder in Bethlehem bis zu 2 Jahren umgebracht werden, entkommt Jesus, dem ja der Mord eigentlich gegolten hat. Merkwürdigerweise passiert eine ganz ähnliche Geschichte ca. 1300 Jahre zuvor, nämlich die Geschichte mit Mose. Wieder das einzige Baby, diesmal der gesamten hebräischen Minderheit in Ägypten, das einzige Baby gerettet vor den Mordplänen des Pharao von Ägypten, der alle männlichen Babys der Israeliten umbringen lassen wollte, damit diese Minderheit nicht in Ägypten zur Mehrheit wird. In beiden Fällen, bei Jesus und bei Mose, schreckt der Herrscher nicht zurück, ein Verbrechen einer ganzen Generation zu begehen, nur um Gottes Heilsplan zu durchkreuzen. Das ist schon krass. Und doch ist es nicht nur vor 2000 und vor 3.500 Jahren passiert, sondern es passiert bis heute. In Auschwitz wurden neben Männern und Frauen auch Babys oder kleine Kinder vergast, um den Plan Gottes mit seinem Volk Israel zu durchkreuzen. In Israel selbst wurden, bis die große Betonmauer gebaut wurde, in gewissen Abständen immer wieder Schulbusse in die Luft gesprengt oder mit Gewehren beschossen, um die Pläne Gottes mit seinem Volk Israel und dem Land Israel zu durchkreuzen. Und vielleicht die jüngsten Märtyrer der Kirchengeschichte gab es in China. Da wurden von mehr als 60 Fällen, ist das bekannt, schwangere Frauen zu Hause abgeholt, mit Bussen in Kliniken gefahren und dort wurden ihnen also Abtreibungsmittel gespritzt, weil diese Frauen Christinnen waren und weil diese Christenbabys nicht zur Welt kommen sollten. Im Jahre 2008 von Urban Dors berichtet. Das Leid und der Schmerz der Betroffenen, der Eltern, der Mütter insbesondere, sind unvorstellbar. Aber in all diesen Fällen gelingt es den Herrschern nicht, diese Pläne Gottes zu durchkreuzen. Gott verhindert diese Verbrechen nicht aus Gründen, die wir jetzt nicht verstehen können und es auch keinen Zweck hat, darüber zu grübeln, warum das Gott nicht tut, warum es nicht geht, dass er diese Verbrechen verhindert. Aber in jedem Fall hat Gott dafür gesorgt, dass der Plan nicht gelingt, dass seine Geschichte weitergeht mit Jesus, mit Mose, mit dem Volk Israel, mit der Kirche in China. Gott sorgt dafür, dass Leute überleben, mit denen er seinen Weg weiterbaut, mit denen er seine Geschichte weiterschreibt. Und das Verrückte ist, Gott baut sogar seinen Weg mit den Steinen, die ihm Leute in den Weg legen. Gott baut den Weg mit den Steinen, die ihm an den Kopf geworfen werden. Mit denen baut er seine Straße des Heils. Und bei Mose sieht das so aus, weil der Pharao alle hebräischen Jungs töten wollte. Deswegen versteckt ihn seine Mutter im Nil, den kleinen Mose. Deswegen findet ihn die Tochter des Königs und nimmt ihn mit. Und dann wird der Mose im Palast des Pharao exzellent ausgebildet für seine zukünftige Aufgabe, nämlich als Führer des Volkes, als politischer Leiter dieses Volk Israel in die Freiheit und in das neue Land zu führen. Die Bibel beschreibt das so im Psalm 2, interessanterweise ein Weihnachtspsalm, der Psalm für den Heiligen Abend. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Dieser Psalm beschreibt, wie das aus Gottes Worte aussieht, wie die Menschen toben und Pläne schmieden und wüten gegen Gott und sich Dinge vornehmen und Gott sitzt im Himmel und lacht. Er lacht nicht über das Leid, was da am Rande passiert, was die Menschen anrichten durch ihre wütenden Pläne. Aber er lacht über diese vermessene Idee, seinen Plan durchkreuzen zu können. Und das Interessante ist, dass Gottes Heilsweg in den er die Irrungen und die Wirrungen der Menschen mit einbaut, dass der noch viel weiter zurückgeht. Gottes Plan, Gottes Idee, Gottes Vorbereitungen, die gehen immer viel weiter zurück, als wir uns vorstellen können und als wir denken können. Es gibt immer schon eine ganz lange Vorgeschichte, von der wir meistens nichts sehen. Und so ist es auch bei dem Mose. Es ging ein Mann hin vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Haus Levi zur Frau. Wir lesen ja, wenn jemand anfängt, das Evangelium zu lesen, Matthäus oder Lukas, dann kommt er irgendwann an den Stammbaum von Jesus. Dann blättert man ganz schnell weiter, weil man sagt, kann ich das Telefonbuch lesen, das sind ja hier nur Namen, was soll ich damit anfangen? Aber das ist gar nicht so unbedeutend, was dort steht in diesem Stammbaum. Da wird immer darauf Bezug genommen, dass der Vater von Jesus, der Josef, aus dem Stamm Juda ist und dass er ein Nachkomme von David ist. Bei Matthäus geht der Stammbaum von Jesus zurück bis, oder er wird aufgezählt vom König David bis auf Josef. Und da kommen ganz viele Namen vor und das sind sozusagen die Namen, wo eine zwielichtige Geschichte dahinter steckt. Die sind immer wie fett unterstrichen. Also in der Bibel sind ja original keine Unterstreichungen, aber da werden immer noch ein paar Worte hinzugefügt, sodass man merkt beim Lesen, hoppla, warum steht denn jetzt hier noch was? Was ist denn hier noch ausdrücklich erwähnt? Da wird also extra hervorgehoben in diesem Stammbaum, dass es unter den Vorfahren Jesu sehr merkwürdige Leute gab. Da war eine Prostituierte dabei, da war eine Frau dabei, die ihren Schwiegervater verführt hat und da war eine Heidin dabei, die eigentlich gar nicht zum Volk Israel gehört. Lauter merkwürdige Dinge, das wird extra nochmal unterstrichen, um zu zeigen, dort hinein, in diese Geschichte hinein, kommt Jesus da hinein, macht Gott seinen Plan mit diesen Vorfahren. Und das, obwohl Jesus ja gar nicht der leibliche Sohn von Josef ist, aber er wird in diesen Stammbaum hineingestellt. Bei Mose ist es so, dass wir die Namen seiner Eltern nicht erfahren, jedenfalls nicht hier in dieser Geschichte. Aber es wird offensichtlich ganz viel Wert darauf gelegt, dass beide Eltern von Mose, Vater und Mutter, aus dem Stamm Levi kommen. Der Stammvater Levi, also ihr Vorfahre, auf den sie sich zurückführen, der ist der dritte Sohn von Jakob. Und er hatte mit seinem Bruder Simeon gemeinsam, als sie junge Männer waren, ein grausames Massaker der Nachbarschaft gemacht. Also die hatten sich ihre Waffen genommen, heute würde man hier eine MP nehmen oder sowas, oder eine abgesägte Schrotflinte, und hatten die Nachbarschaft massakriert. Sowas passiert in den Geschichten der Leute in der Bibel, in ihren Lebensgeschichten. Das war ein Racheakt, der nicht unbegründet war, aber natürlich hinterhältig und total überzogen. Sie hatten die Leute also, vorher hatten das eingefädelt, dass sie sich nicht wehren konnten, und als sie dann hilflos alle dort lagen, da haben sie alle abgeknallt, würde man heute sagen. Unverhältnismäßig, hinterhältig, grausam. Und deswegen, als der Vater Jakob am Ende seines Lebens, als er im Sterben liegt, den Segen über seine Söhne spricht, da spricht er über den Levi einen Segen, der eher nach einem Fluch klingt. Er sagt nämlich, 1. Mose 49, die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Na toll, wenn dir dein Vater auf dem Sterbebett so einen Segen mitgibt. Verflucht sei ihr Zorn und ich will sie versprengen und zerstreuen. Und trotzdem, in diesem Fluch, in diesem Urteil, das den Levi ja nicht unverdient trifft, sondern als Folge für sein Handeln, in diesem Fluch steckt trotzdem eine Verheißung. Da steckt schon ein besonderer Auftrag, den Gott diesem Levi oder seinen Nachkommen einmal geben wird. Nämlich, sie werden versprengt und zerstreut sein. Das heißt, die Nachkommen des Levi werden einmal keinen Landbesitz haben. Sie werden keine Bauern sein, die ihren Boden beackern, sondern sie werden im ganzen Land verstreut wohnen und überall in den Dörfern, in den Städten die Priester und die Tempeldiener sein. Sie werden die Aufgabe haben, Gottesdienst zu halten, zu beten für das Volk, zu opfern, den Lobpreis zu machen und die Anbetung Gottes anzuleiten. Und das, dass aus diesem Fluch ein Segen wird, dass aus diesem Urteil Gottes eine Verheißung wird und ein besonderer Dienst, das beginnt mit Mose, der zum Anführer des Volkes wird, und mit seinem Bruder Aaron, der erste Priester, der erste Hohepriester Israels wird. Wir sehen daraus, dass Gott nicht x-beliebige Leute in seinen Dienst ruft, dass er jetzt zu einem sagt, du sollst Pfarrer werden. Da sagt er, nee, ich habe keine Lust. Na gut, sagt Gott, dann wirst du Kirchvorsteher und dann machst du eben Pfarrer. Nee, so macht das Gott nicht. Sondern er hat für jeden in seiner Familiengeschichte und für jeden in der Gemeinde, in die er hinein geboren wird, als Christ sozusagen, da hat er für jeden einen Faden vorbereitet, an den er anknüpfen soll. Und er hat für jeden einen Weg gelegt, auf dem jeder dann weitergehen soll. Für jeden seinen ganz besonderen Faden, für jeden seinen ganz besonderen Weg, den Gott vorbereitet hat. Wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, an die Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte bei Jesus, da ist ja seine Rettung begleitet von ganz vielen Wundern. Es erscheinen Engel, der Josef hat Träume und viele solche Dinge passieren. Bei Mose ist es wieder ganz anders. Später hat der Mose auch Wunder erlebt. Der brennende Dornbusch, das Meer, was sich teilt, die Wolkensäule, die Feuersäule, Manna vom Himmel und tausend Dinge. Aber damals, als der Mose als Baby gerettet worden ist, da passieren keine offensichtlichen Wunder. Da passiert nichts Übernatürliches. Alles geht ganz natürlich zu. Die Mutter des Moses, sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, versteckte sie ihn 3 Monate. Das ist nichts Wunderbares. Jede Mutter, die ein Kind zur Welt bringt, sieht sofort, dass es ein feines Kind ist. Ich weiß nicht, ob es unter euch eine Mutter gibt, die ihr Kind gesehen hat und hat gesagt, oh, das war diesmal nichts. Nein, jede Mutter entdeckt sofort, das ist ein feines Kind, das ist ein tolles Kind, das ist das schönste Kind von ganz Europa, was ich hier auf dem Arm halte. Und jede Mutter, deren Kind bedroht ist, die wird sofort auf Rettung sehen. Die wird überlegen, die wird ihre ganze Hirnmasse in Bewegung setzen, um einen Weg rauszufinden, wie sie ihr Kind retten kann. Und jede Mutter wird, wenn die normalen Dinge nicht helfen, auf absonderliche Ideen kommen. Wenn sie einen Weg finden muss, um ihr Kind zu retten. Und genauso war das hier. Das Wunder besteht darin, dass dieser verrückte Weg, den die Mutter sich ausgedacht hat, nämlich ein kleines Körbchen zu flechten, das mit Teer anzupinseln und das im Schilf vom Nil zu verstecken, total verrückte Idee. Erstens, irgendjemand wird das sehen, wenn sie immer hingeht, um ihr Kind zu stillen, dort im Schilf rumschleicht. Zweitens wird das Kind jemand schreien hören. Drittens wird der Erste, der das Kind schreien hört, das Krokodil sein. Also lauter Gründe, die dagegen sprechen, wo man sagt, blöde Idee, das Kind im Schilf zu verstecken. Das Wunder ist, es funktioniert. Es klappt. Das Wunder ist, es gibt eine unglaubliche Wendung in der Geschichte. Nämlich, das Kind wird gerettet im Auge der Gefahr. In der Höhle des Löwen wird das Kind gerettet. Nämlich im Palast des Pharao, der die Ursache ist von dieser Gefahr, das Kind zu töten. Genau dort wird es gerettet. Und das sind so Dinge, wenn sowas passiert, dann merkt man, das sind die pfiffigen Ideen von Gott. Wo rette ich ein Kind vor dem Pharao? Na, im Haus des Pharao, ganz klar. Da ist es am sichersten. Die Tochter des Pharao kommt zu Nil, sie findet das Körbchen und es steht hier, als sie es öffnete, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins für den hebräischen Kindlein. Auch das ist kein Wunder, dass eine junge Frau ein Körbchen öffnet, wo ein kleines Baby drin ist, das weint und dass es ihr das Herz zerreißt. Und sie sagt, oh, das süße Kind, das kann man doch nicht einfach hier zurücklassen oder umkommen lassen. Vielleicht hatte sie kein Kind, hatte Sehnsucht nach einem Kind oder sie war selbst eine Mutter und ihr Mutterinstinkt war so wach, dass sie gesagt hat, also auf keinen Fall, egal. Die hat ja gewusst, was es für ein Kind ist. Und sie wusste, dass es der Befehl des Pharao war, dass diese Kinder getötet werden müssen. Dass jeder Ägypter den Auftrag hatte, die Kinder in den Nil zu schmeißen. Nicht bloß die Soldaten. Das Volk hatte den Auftrag. Wenn ihr so ein hebräisches Kind seht, ab über den Jordan in den Nil. Aber sie bringt es nicht übers Herz. Auch wieder eine ganz natürliche Sache, dieses kleine schreiende Bündel in den Nil zu werfen. Und sie nimmt es als ihr Kind an. Sie setzt sich über das Gebot ihres Vaters hinweg. Und auch das ist wieder kein Wunder, dass sich eine Tochter über das Gebot ihres Vaters hinwegsetzt. Jeder, der Töchter hat, kann das mir bestätigen. Sie gibt diesem Kind den Namen Mose, Moshe auf Hebräisch. Von dem Verb Masha herausziehen. Wenn man diese Geschichte liest, dann fragt man sich, hat der Verfasser der Geschichte gedacht, dass die ägyptische Königstochter Hebräisch spricht und diesem Kind einen hebräischen Namen gibt? Hat der Verfasser der Geschichte nicht gewusst, dass Mose ein gängiger ägyptischer Name ist, der auch in vielen uns heute noch bekannten Namen vorkommt von Pharaonen und von Künstlern aus Ägypten? Aber wenn man davon mal absieht und dann nimmt das so, wie es hier steht, fällt einem noch etwas auf. Moshe, ich weiß nicht, ob das heute in der Schule noch behandelt wird, ist ein aktives Partizip. Hat jemand schon mal sowas gehört? Von den Schülern? Von den Erwachsenen erwarte ich nicht, dass sie es noch wissen, aber Partizip habt ihr gelernt, ja? Habt ihr tolle Lehrer. Also ein aktives Partizip heißt, was jemand gerade tut. Also laufend oder lachend oder schreibend. Das ist ein aktives Partizip. Das heißt, Moshe heißt nicht der Herausgezogene. Wenn ich sage, ich nenne das Kind Mose, weil ich habe es aus dem Wasser gezogen, hätte die ein Partizip passiv nehmen müssen. Der Herausgezogene. Aber dieses Wort Moshe ist ein aktives Partizip. Der Herausziehende. Vielleicht hat ja die Königstochter in Wirklichkeit dem Mose einen typisch ägyptischen Namen gegeben, weil sie wollte, dass er zu ihrer Familie gehört und dass er ein richtiger Ägypter wird, ein echter Königssohn oder Königsenkel, einen ägyptischen Namen, Moses. Und hat dabei unwissend eine hebräische Weissagung ausgesprochen, dass nämlich dieses kleine Baby, das jetzt aus dem Wasser gezogen ist, einmal dazu bestimmt ist, sein Volk herauszuziehen, aus der Sklaverei in Ägypten, aus dem Untergang zu retten, herauszuziehen in ein neues Leben, in ein neues Land. Genauso wie das Baby Jesus, das mit knapper Not gerettet worden ist durch einen Engel, durch Josef, durch die Weisen aus dem Morgenland, die da alle zusammengearbeitet haben, um dieses Kind zu retten. Und dieses Kind hat den Namen Yeshua. Das heißt nicht der Gerettete, sondern es heißt die Rettung. Dieses Kind, was da gerettet worden ist, mit viel Mühe und Not und viel Glück oder Gottes Gnade, ist in Wirklichkeit selber der Retter. Gerettet, aber gerettet, um Retter zu sein. Diese Babys, Mose und Jesus und viele andere mehr, mussten gerettet werden, weil Gott einen Plan mit ihnen hatte. Im vergangenen Jahr, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, ich habe gehört, in Deutschland wird im Durchschnitt jeden Tag ein Buchpreis verliehen, das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber jedenfalls gibt es auch einen evangelischen Buchpreis und der ging im vorigen Jahr an Jenny Erpenbeck für ihr Buch Aller Tage Abend. Hat jemand davon gehört? Hat jemand das Buch gelesen? Nee. Gibt es einen Buchladen in Mitchensdorf? Nee. Aber es gibt in Chemnitz einen, lohnt sich mal hinzufahren. Also, und in diesem Buch Aller Tage Abend, das ist ganz merkwürdig aufgebaut, da wird die Geschichte eines Lebens erzählt und damit auch die Geschichte einer Familie in vier Varianten. Da wird am Anfang erzählt, im ersten Buch, wie ein kleines Baby wenige Wochen oder Monate nach der Geburt stirbt. Plötzlicher Kindstod. Und dann wird diese Geschichte nochmal erzählt. Und dieses Mal ist das Baby wieder gestorben, aber irgendjemand aus der Familie hat schnell, es war Winter, das Fenster aufgerissen, hat eine Handvoll Schnee von der Fensterbank genommen und dem Kind an die nackte Brust gerieben und durch diesen Schock ist es wieder aufgewacht und hat weitergelebt. Und dann wird diese Geschichte erzählt, bis dieses Baby zu einer jungen Frau wird und sich als junge Frau wegen Liebeskummer gemeinsam mit dem anderen unglücklich Verliebten das Leben nimmt. Und dann wird erzählt, wenn diese junge Frau am Vormittag ihre Großmutter angetroffen hätte, bei der sie war und die nicht zu Hause war, die Großmutter wäre eine halbe Stunde später weggegangen oder die Enkelin wäre eine halbe Stunde eher gekommen und die hätten sich noch getroffen, dann wäre es anders verlaufen, dann wäre sie nicht durch die Stadt gelaufen in ihrer Verzweiflung, hätte diesen anderen jungen Mann nicht getroffen und hätte überlebt. Und dann wird diese Geschichte weitererzählt in der dritten Variante, wie diese Frau dann mit etwa 60 Jahren, ziemlich korpulent, die Treppe runterfliegt und sich den Hals bricht und stirbt. Und dann wird gesagt, wenn die aber an diesem Nachmittag nicht die Treppe runtergegangen wäre, sondern gewartet hätte, bis ihr Sohn nach Hause kommt oder irgendwas anderes, dann wäre das nicht passiert und dann wird die vierte Geschichte erzählt, wie sie dann als alte, demente, über 90-jährige Greisin im Pflegeheim dann schließlich am Ende stirbt. Und immer ist der Übergang zwischen den vier Variationen dieser Geschichte, dass gezeigt wird, was für eine winzige Kleinigkeit, was für ein mikroskopischer Zufall dazu führt, dass dieser Mensch nicht stirbt, sondern weiterlebt. Und das Leben eben noch viel sich entwickelt in diesem Leben. Eine Kleinigkeit hätte alles ändern können. Wenn man das so liest, fragt man sich unwillkürlich, warum sind andere als Säugling gestorben und ich nicht? Vielleicht gab es Situationen, können dann die Mütter sagen, dort und dort, da war es knapp, da warst du krank, dort bist du mir runtergefallen, da hätte es ganz dumm ausgehen können oder so. Andere sind als Säugling schon gestorben oder sogar im Mutterleib und ich lebe. Warum ist mein Klassenkamerad tödlich verunglückt mit dem Moped oder mit dem Motorrad? Und ich nicht, bin genauso verrückt gefahren, aber ich lebe noch. Warum sind einige meiner Kollegen mit zwischen 50 und 60 an Herzinfarkt oder an Krebs gestorben? Aber ich lebe noch. Woran liegt das? Weil ich mich gesünder ernährt habe? weil ich mehr Sport getrieben habe, das kann ich beides in meinem Fall dementieren, weil ich die besseren Gene habe, weil ich einfach Glück hatte. Das sind sicherlich alles Faktoren, die mitspielen können. Aber der eigentliche Grund, warum du noch lebst, ist, weil Gott noch etwas mit dir vorhat. Weil er seine Heilsgeschichte genau mit dir noch weiterschreiben möchte. Weil er mit dir noch ein Stück seines Weges bauen möchte. Weil er durch dich anderen Menschen Rettung bringen möchte. Das genau ist der Grund. Und Gott kann das, was er vorhat, bewirken durch deine Irrwege, durch deinen Ungehorsam, durch deine Fehler, aber besser und angenehmer und mit weniger Leid verbunden für dich selber und für deine Mitmenschen und für die, denen du nach Gottes Willen eigentlich etwas bringen sollst. Mit weniger Leid und Problem verbunden ist es, wenn Gott das machen kann, dadurch, dass du ihm gehorchst und dass du das tust, was Gott mit dir vorhat und dass du danach fragst und es dir zeigen lässt und es dann umsetzt. Bei Mose war es so, als er ein junger Mann geworden war und so in seiner Sturm- und Drangzeit, da hat er gedacht, er muss das jetzt reißen, er muss das jetzt machen, ob er es geahnt hat, was Gott mit ihm vorhat oder ob das einfach so in ihm drinne steckte, dass er seinem Volk helfen muss. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er aus seinem großen Gerechtigkeitsgefühl heraus einen ägyptischen Aufseher erschlagen, seine Landsleute gepiesackt und gequält hat. Er hat ihn erschlagen, aber es hat ihm nichts gebracht, es hat niemandem was gebracht. Es kam raus, er musste sich verstecken, er musste fliehen, er musste Ägypten verlassen und ist in die Steppe geflohen, hat dort sich einer Familie eines anderen Volkes angeschlossen, hat dort auch eine Frau geheiratet, die keine Israelitin war, hat dort sein Leben geführt, eine Familie gegründet, hat als Schäfer gearbeitet, ein Mann mit so einer Ausbildung, ein Mann mit solchen Gaben, ein Mann, mit dem Gott so Großes vorhat und er sitzt in der Wüste, in der Steppe und hütet Schafe. Und es verging ein Jahrzehnt nach dem anderen. Der Mose war 80. Wenn er in Niederlichtenau gelebt hätte, wäre er längst Rentner geworden. Da geht die Rente schon mit Mitte 60 los. Ich habe heute gehört, in Witschensdorf fängt man erst mit 81 an, langsam ins Rentenalter zu kommen. Bei Mose war das auch so. Er war über 80 und war noch Schafhirte, noch kein Gedanke an Rente. Und man muss sagen, alles vorbei. 80, was soll da noch sein? Da hofft man, man bleibt noch ein bisschen gesund, kann seine Enkel oder Urenkel noch anschauen, guckt abends ein bisschen Fernsehen und geht zeitig schlafen. Was soll's? Aber nicht so bei Gott. Als der Mose 80 ist, begegnet ihm Gott erneut und sagt: Mose, jetzt bist du soweit. Du bist in großen Umweg gegangen. Du hast manches Lehrgeld bezahlt in dieser Zeit. Du hast viel Zeit vertan, aber jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich dich und jetzt ist es dran, dass mein Plan mit dir und mit meinem Volk Israel durchgeführt wird. Da Mose sträubt sich, da sagt, geht überhaupt nicht und sowas habe ich nie gemacht, das kann ich nicht, aber Gott lässt das alles nicht gelten, er sagt, du wirst gehen. Und Mose geht. Egal wie alt du bist, egal was du gelernt und was du geleistet hast bis jetzt, egal welche Wehwehchen dich schon oder noch plagen, egal wie deine Beziehung zu Gott bis jetzt gelaufen ist, dass du da bist, ist ein Beweis, dass Gott noch was mit dir vorhat. Dass Gott dich braucht, dass Gott einen Plan hat für dich, dass er einen Weg vorbereitet hat, den er mit dir gehen will. Dass Gott in dich eine Menge investiert hat, dass er gebrauchen will, um andere Menschen durch dich zu segnen. Und wenn du keine Idee hast, wie das Gott machen soll und zu was er dich gebrauchen könnte, dann kannst du heute einen Mitarbeiter ansprechen, einen Seelsorger, und mit ihm darüber reden und darüber beten. Eins steht fest, Gott hat auch für deine Zukunft noch einen Plan und eine Aufgabe. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.